SWR Kultur. Gespräch.
Mit Christina Hartauer und zu Gast ist Kurt Tallert. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Kurt Tallert, Sie sind seit 20 Jahren als Produzent, DJ und Rapper aktiv. Viele kennen Sie als Retro-Gott. Und seit diesem Jahr sind Sie auch bekannt als Buchautor. Spurenabweg heißt Ihr erstes Buch. Sie machen sich darin auf die Suche nach der Geschichte einiger Familienmitglieder, vor allem die Geschichte Ihres Vaters, Harry Tallert. Er wurde von der NS-Diktatur als sogenannter Halbjude inhaftiert und in ein Konzentrationslager in Niedersachsen gebracht. Da war er gerade mal 17 Jahre alt. Zum Vatertag und auch zum Jahrestag des Endes der NS-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges sprechen wir heute über die Geschichte Ihres Vaters und natürlich auch, was diese Geschichte für Ihr eigenes Leben bedeutet. Also eigentlich sprechen wir über, ja, man kann sagen, ein Kapitel aus dem Geschichtsbuch, an dem Sie näher dran sind als andere Menschen in Ihrem Alter. Und das wird Ihnen auch immer wieder klar, das schildern Sie auch immer wieder in Ihrem Buch, zum Beispiel in dieser Situation. Da sind Sie bei einem Elternabend im Kindergarten Ihres Sohnes und dort kommen Sie ins Gespräch mit einem anderen Vater eines anderen Kindes. Als erstes unterhalten Sie sich über Star Wars, weil das die beiden Kinder gut finden. Aber dann gibt es einen Themenwechsel, weil der Vater und Sie stellen fest, dass Sie eine Gemeinsamkeit haben. Welche ist das?
Ja, die Gemeinsamkeit besteht darin, dass unsere Väter aus, ich glaube, dem gleichen oder sehr nah beieinander im Geburtsjahr stammen. Also der Vater von ihm war die gleiche Generation wie mein Vater. Und diese Gemeinsamkeit wurde dann zum Ausdruck gebracht mit dem Ausruf, dann ist dein Vater ja auch Generation Flakhelfer. Das war ein Begriff, den ich so irgendwie noch nie gehört hatte. Also mir war das schon bekannt, dass halt gerade zum Ende des Krieges viele junge Menschen dann noch eingezogen worden sind. Aber dass das irgendwie so ein, wie soll ich sagen, identitätsstiftende Gemeinsamkeit sein könnte, da habe ich jetzt nie so dran gedacht. Und ich will auch gar nicht sagen, dass mein Gegenüber das in dem Moment irgendwie positiv hat besetzen wollen. Aber es sprach daraus schon die stillschweigende Voraussetzung oder Annahme, dass es nicht sein kann, dass jemand sozusagen einen anderen Background hat. Das führte für mich einfach nur zutage, wie normalisiert es ist, die andere Perspektive überhaupt gar nicht zu sehen.
Und eben nur daran zu denken, dass die Väter dann eben gemeinsam die Flak bedient haben, also die Flugabwehr bedient haben, während sie ja dann erwidert haben, dass ihr Vater eigentlich sehr froh war, als die Alliierten dann da waren. Oder ja. Wie haben Sie denn darauf reagiert?
Also in diesem Gespräch habe ich dann halt gesagt, naja, mein Vater durfte keine Flak bedienen und habe dann halt ihm erklärt, dass mein Vater sogenannter Halbjude war und Verfolgung erlitten hat. Und das Gespräch ging dann auch nicht groß weiter, aber natürlich führte das zu einer gewissen Irritation.
Hat er sich irgendwie nochmal korrigiert oder so? Oder eher schnell sein Kind gesucht und eingepackt?
Also ich beschreibe das ja auch in dem Buch, dass das dann irgendwie so ein bisschen mit der allgemeinen Aufbruchsstimmung zusammenfiel, was auch schon wieder so einen gewissen allegorischen Wert hat. Ich spreche in dem Buch auch über den Moment oder reflektiere einfach ein bisschen darüber, wie das sich für jemand wie mein Vater angefühlt haben muss, als es dann plötzlich vorbei war und das niemanden mehr interessiert hat, niemand mehr was davon wissen wollte, selbst als er aus dem sich in Auflösung befindenden Lager ausbrach. Man kann eigentlich nicht davon sprechen, dass dieses Lager schon befreit war, sondern das war eher so, also selbst das Wachpersonal ist abgehauen und er ist dann auch abgehauen. Und in diesem Moment, das ist natürlich Oral History, aber er hat uns gesagt, er hat sich dann auf so einen Eisenbahnpuffer gerettet von einem Zug, der da vorbeifuhr. Da war so ein Bahndamm in der Nähe und hat sich auf diesem Güterwaggon dann wiedergefunden mit versprengten Wehrmachtsleuten, die ihm dann eben nicht mehr nach dem Leben trachteten. Ich weiß nicht, ob er da vertuscht hat, wer er war, wo er herkam oder ob das offensichtlich war. Aber dieser Moment, wo sozusagen sich eine Aufbruchsstimmung breit macht und auf einmal die Situation eine ganz andere ist. Und das spiegelte sich auch in dieser Situation im Kindergarten irgendwie wieder. Ja, ich glaube, mein Gegenüber in diesem Gespräch hat schon gemerkt, dass das jetzt irgendwie ein bisschen doof für mich war. Aber ich bin jetzt auch niemand, der dann versucht, über Empörung irgendwie jemandem schlechtes Gewissen einzuflößen. Gut, ich habe es dann halt in das Buch einfließen lassen. Aber das sind halt so die kleinen absurden Situationen, die dann entstehen. Und ich merke da einfach auch so, ich sehe das immer so ein bisschen, dass ich irgendwie was Anachronistisches bin, als eben Nachfahre erster Generation eines Überlebenden in der heutigen Zeit, in meinem Alter.
Genau, in Ihrem Alter, weil man sieht es ja jetzt nicht im Radio, aber man hört das ganz sicher. Sie selbst sind nicht so alt, wie man vielleicht meinen könnte, wenn der Vater die NS-Zeit erlebt hat. Sie sind Ende 30, aber als Sie auf die Welt gekommen sind, da war Ihr Vater eben schon 58. Und daher ergibt sich das, dass Sie eben quasi diese Boomer-Generation übersprungen haben, dass es bei Ihnen nicht so ist, dass nur die Großeltern diese Zeit noch wirklich auch bewusst erlebt haben, sondern dass Ihr Vater auch als Jugendlicher diese NS-Diktatur erlebt hat. Wann haben Sie das gemerkt, dass dieser Zweite Weltkrieg auch etwas mit Ihrer Familie zu tun hat und zwar eben so unmittelbar?
Also inwieweit das vielleicht irgendwelche nicht bewussten Prägungen schon von klein auf hinterlassen hat, kann ich natürlich nicht sagen, aber das konkreteste Datum, das ich damit in Verbindung bringe, ist eben, als ich 6 Jahre alt war und meine Mutter mit einem meiner Brüder und mir in Thüringen den Ettersberg bzw. die Gedenkstätte Buchenwald besucht hat. Das war einfach, weil wir dort in der Nähe waren, hat sie das mit uns gemacht. Aber sie sah das irgendwie als eine Chance, uns einzuweihen in diesen Themenkreis, von dem sie eben dachte, dass das früher oder später uns beeinflussen wird. Weil unser Vater doch sehr geprägt und auch gezeichnet war von seinen Erlebnissen in dieser Zeit. Und das war sozusagen die Einführung in dieses Thema für mich in einem recht frühen Alter.
Ja, mit 6 Jahren.
Und dann
konnte
ich das aber eben verknüpfen mit einem Vater, der natürlich jetzt so rein vom Alter her etwas abseits der Norm war, aber der auch aufgrund von Krankheit und auch seelischem Leid, denke ich, ein anderer Vater war. Ich glaube, meiner Mutter ging es darum, dass wir das einordnen.
Ihre Mutter hat da gesagt, Sie schildern diese Szene auch in Ihrem Buch oder diesen Besuch der Gedenkstätte Buchenwald. Sie haben gesagt, weil Ihre Familienmitglieder, also Ihr Opa, Ihre Uroma väterlicherseits und Ihr Vater für die Nazis Juden waren, aber mit dem Judentum nichts am Hut hatten, so sagte es Ihre Mutter damals zu Ihnen. Also wie haben Sie das denn verstanden als 6-Jähriger?
Also damals hat mich das irritiert. Ich habe auch eigentlich dann erst so richtig bewusst erfahren, dass es überhaupt Juden gibt. Und ich meine, wenn die Eltern einem was erklären, das hat eine ziemliche Autorität. Und wenn so eine Autorität einem etwas so Widersprüchliches vermittelt, dann versucht man auch das in Einklang mit der ganzen Welt zu bringen. Und für mich stand dann irgendwie darüber, wie widersprüchlich diese ganzen Zuschreibungen überhaupt sind. Oder die Frage, was sind wir? Das hatte für mich sowas wie, das ist alles Blödsinn und das ist eigentlich irrelevant. Aber etwas in mir, weil meine Mutter ja schon irgendwie ein Bewusstsein dafür geschaffen hat, dass es auch immer noch Juden gibt und dass die verfolgt wurden und Unrecht erfahren haben, dass ich als Kind so eine Solidarität einfach empfunden habe, die nie von mir gewichen ist, die ich nie überwunden habe oder auch nicht überwinden will. Vielleicht kann man das auch ein bisschen als so ein Trotzgefühl beschreiben. Aber so ganz habe ich dem nicht über den Weg trauen können, diesem nichts damit am Hut haben. Und je älter ich wurde, je mehr ich mich mit der Geschichte auseinandergesetzt habe, auch der Geschichte des Judentums, auch vor allem der Diaspora in Europa, bin ich irgendwie zu dem Entschluss gekommen und dann halt auch in Deutschland, im Kaiserreich, dass dieses Nichts am Hut haben auch irgendwie Produkt eines Zwangs ist und dass ich trotzdem nicht irgendwie aus der Geschichte ganz rauskomme.
Und was heißt es für Sie? Ich glaube, Ihre Mutter sagt das auch mal an einer Stelle, weil sie dann natürlich nachfragen, sind wir denn dann auch Juden? Und dann sagt ihre Mutter, nein, wir sind das nicht.
Ja.
Wie gehen Sie jetzt damit um?
Heute stehe ich immer noch an einem Punkt, den ich als eine Gabelung irgendwie bezeichnen würde, an einer Kreuzung oder in einer gewissen Schwebe in solchen Fragen. Aber ich glaube, aus meiner jetzt auch literarischen Beschäftigung heraus kann man schon erkennen, dass das für mich immer noch eine große Bedeutung hat. Dass ich auch bei der Auseinandersetzung zum einen erstmal fragt man sich ja, wer man selbst ist, aber dann findet ja gleichzeitig eine Auseinandersetzung gerade jetzt mit aktuellem Antisemitismus und sowas statt, auch wenn ich das jetzt als Individuum nicht erfahren habe. Aber ich komme da gar nicht hinterher. Aber etwas in mir spürt diese starke Solidarität und dieses Gefühl, dass man irgendwie mitgemeint ist oder dass zumindest meine Vorfahren mitgemeint sind. Und das tastet einen irgendwie an.
Wie sind Sie denn damals als Schüler damit umgegeben? Wie haben Sie da die Schulzeit erlebt? Weil, also ich erinnere mich an meine Schulzeit, an den Geschichtsunterricht und an das ewige Stöhnen in der Klasse, wenn es um den Nationalsozialismus ging. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie das offen thematisiert innerhalb Ihres Freundeskreises, Ihrer Schulklasse, dass eben Ihr Vater als sogenannter Halbjude verfolgt worden ist? Oder war das etwas, was Sie mit sich selbst ausgemacht haben?
Mehr mit mir selbst. Ich würde sagen, dass ich auch aufgrund der Skepsis, dass es irgendwas bringen würde, oder aufgrund der Frustration, die dieser Abwehraffekt in mir ausgelöst hat, dass ich aufgrund dessen selbst ziemlicher Provokateur war und dann lieber ja mich so einer Ernsthaftigkeit auch viel entzogen habe, als Jugendlicher zumindest, und mich da mehr so in mich selbst reingeflüchtet habe. Ich habe das dann schon engen Freunden oder so mal erzählt, auch gerade Freunde, die mitbekommen haben, wie mein Vater halt auch krank war. Also der ist ja auch an Krebs erkrankt, hatte aber auch einfach Phasen von Depressionen. Um das einzuordnen, habe ich mich schon dann auch geöffnet. Aber ich habe dann oft das Gefühl gehabt, dass es meinem Gegenüber schwer fiel, das überhaupt zu glauben, aufgrund des zeitlichen Abstands. Und weil das schon so angelernt weggeschoben war, dass es wenig Sinn gemacht hat, da sich groß mitzuteilen.
Angelernt weggeschoben, finde ich einen spannenden Ausdruck.
Ja, ich glaube, dass das halt schon über die Elterngeneration, also meiner Geburtenkohorte sozusagen, dass da schon das sehr routinemäßig abgewiesen wurde. Und dieser Affekt blitzt ja auch ein bisschen auf, wenn meine Mutter mir sagte, der Opa war Jude, der war in Theresienstadt, aber der hatte mit dem Judentum nichts am Hut. Also auch das ist irgendwie was Internalisiertes. Je weniger man damit zu tun hat, desto besser. Das scheint irgendwie so ein bisschen so ein Credo, ein ungeschriebenes zu sein. Und ich kann aber halt so aus der persönlichen Familiengeschichte sagen, dass das sehr unheilsam sein kann, so etwas dann runterzuschlucken. Weshalb ich jetzt so ein Buch geschrieben habe zum Beispiel.
Ihr Buch Spur und Abweg, Sie begeben sich da eben auf Spurensuche. Sie finden Spuren, das sind Notizen, Tonbandaufnahmen, Gedichte Ihres Vaters. Als Ihr Vater starb, Sie hatten es eben erwähnt, er hatte eine Krebserkrankung, da waren Sie 11, ich glaube knapp 12 Jahre alt.
Genau.
Dieser Nachlass Ihres Vaters, was hat er Ihnen bedeutet? Hat er Ihnen Türen geöffnet oder hat er eigentlich noch mehr Fragen hinterlassen, weil Sie keine Chance mehr hatten mit Ihrem Vater? So wirklich, vor allem dann auch als Jugendlicher, ich meine, Sie waren 11, 12, da hat man noch nicht so dieses historische, dieses politische Bewusstsein, aber eben genau als Jugendlicher, als junger Mann, als erwachsener Mann hatten Sie nicht die Gelegenheit, mit ihm über diesen Nachlass zu sprechen. Also hat es dann eher Fragen hinterlassen oder waren Sie froh, weil das dann doch irgendwie auch Türen geöffnet hat?
Also ich war sehr froh, diese Texte endlich sichten zu können, lesen zu können. Und es hat Türen geöffnet, aber auch Türen zu neuen Fragen. Und ich würde auch sagen, dass das ein unabschließbarer Prozess ist. Mein Vater selbst hat ja unter einer Notiz so einen Satz, also das stammt aus dem Talmud. Ich habe diesen Satz dann gefunden in einem Buch von Leo Beck, das er hatte. Sinngemäß sowas, es ist dir nicht beschieden, deine Arbeit zu vollenden und es ist dir auch nicht beschieden, dich ihr zu entziehen. Also so ein bisschen auch vielleicht der Sisyphos-Mythos klingt da auch an, ja, dass das irgendwie nicht abschließbar ist und man damit nicht fertig wird.
Aber Sie konnten sich dem ja auch nicht entziehen dann.
Ja, konnte und kann auch immer noch nicht. Also ein ganz konkretes Gefühl war halt schon zu merken, welche Erwartungen ich zum Beispiel an diese Briefe hatte, die er aus dem Lager an seine Schwester und seine Mutter geschrieben hat. Ich habe schnell gemerkt, dass ich so eine große Erwartung hatte, dass ich irgendwie auf einmal weiß, was dort war, was er dort erlebt hat. Und dann wurde mir erst bewusst, okay, diese Briefe mussten auch die Lagerzensur zum Beispiel durchlaufen. Ja, also er konnte da ja gar nicht alles wiedergeben. Dann war er damals 17 Jahre alt und selbst dafür schreibt er unglaublich reif und reflektiert und besonnen. Also ich ging dann aus dieser Lektüre eigentlich nicht wesentlich schlauer heraus, aber vielleicht hat es eher so eine emotionale Funktion auch erfüllt und diese Texte haben für mich auf jeden Fall etwas sehr Auratisches, an dem ich mich noch lange abarbeiten kann.
Lassen Sie uns mal auf die Biografie Ihres Vaters schauen. Harry Tallert wurde 1927 im damaligen Oberschlesien geboren. Und Sie schildern in Ihrem Buch, wie er auch von seinen Mitschülern schikaniert worden ist, eben weil diese Mitschüler wussten, dass er einen jüdischen Hintergrund hat. Und er ist daraufhin zu einem Rabbi gegangen und hat sich versichern lassen, dass er gar kein Jude sei. Aber diese Schikanen an der Schule haben angehalten. Ihr Vater, Harry Talit, ist sogar der Hitlerjugend beigetreten mit 11 oder 12. Und wie er selbst sagte, eben in einem dieser Texte, die sie gefunden haben, halb stolz und natürlich auch halb zu einem Schutz, bis eben rauskam, dass er ein sogenannter Halbjude ist. Er wurde dann von der Gestapo verhaftet, kam in Niedersachsen in ein Konzentrationslager und das alles eben durch diese Fremdzuweisung durch die Nazis. Ja. Wie ist er damit umgegangen?
Also ich glaube, als Kind und Jugendlicher haben in ihm wirklich Dämonen gekämpft. Er beschreibt das ja auch, dass er seinen eigenen Vater zeitweise gehasst hat, was ja letztlich Selbsthass ist. Und ich glaube, nach dem Krieg hat er große Schuldgefühle gehabt, war hin und her gerissen oder hat sich in einer sehr ambivalenten Situation wiedergefunden. Einerseits eben Glück gehabt zu haben, aber andererseits ist das ein Glück, was man nicht genießen kann, überlebt zu haben, während die nächsten Verwandten, Cousinen, Tanten eben ermordet worden sind, seine Großmutter. Und ich glaube, er ist aus dieser Verletzung, aus dieser Antastung der Würde, die hier ganz klar angetastet wurde, nicht mehr rausgekommen. Also er hat versucht, sich zusammenzureißen, er hat versucht, es auch von sich abzustreifen, er hat auch versucht, das irgendwie, wie soll ich sagen, über eine Auseinandersetzung mit dem Thema auf rein historischer Ebene oder auch teilweise auf religiöser Ebene, wenn er eben sowas wie dieses Buch von Leo Beck gelesen hat, irgendwie vielleicht dann doch mehr an sich ranzulassen, aber er ist damit irgendwie halt nicht fertig geworden. Ne, nach halachischer Auffassung hat er wirklich nichts mit dem Judentum am Hut gehabt. Nach der perfiden Rassenlogik hatte er zu viel mit dem Judentum zu tun.
Genau, und, ich glaube, wir müssen das kurz erklären, halachisch. Mhm. Also das wäre eben die Auslegung, dadurch, dass sein Vater
nach
Jude war.
Auslegung.
Genau, und seine Mutter nicht, das ist die orthodoxe Auslegung
genau.
im Judentum, dass er eben, weil die Mutter keine Jüdin ist, sondern Christin, war er eben Vaterjude und für die orthodoxe Auslegung eben kein Jude. Ja.
Genau, und nun kommt aber in diese Wirklichkeit die Dimension der rassischen Verfolgung rein. Und es gibt von Jean Armery, also einem Überlebenden, auch ein österreichischer Jude, der auch in der Resistance dann war, nach dem Krieg in Belgien gelebt hat, der hat irgendwie mal diese Kategorie des Katastrophenjuden angeführt, um sich selbst sozusagen zu beschreiben, weil er auch vor der Verfolgung nicht bewusst sein Judentum ausgelebt hat oder in irgendeiner Weise da groß in dieser Tradition aufgewachsen ist. Und das ist, glaube ich, also darüber konnte ich mich natürlich nie mit meinem Vater austauschen, aber irgendwie hat es ihn, glaube ich, schon zu einem Teil einer Gemeinschaft gemacht, für die er aber keine Ausdrucksformen gefunden hat. Er hat auch weder irgendwie sich therapeutisch irgendwie Hilfe gesucht, noch zu einer Außenwelt, die das vielleicht mehr hätte teilen können, so irgendwie andere Überlebende oder so gehabt. Und ich glaube, deshalb die Frage nach dem Umgang damit ist ein ständiges, also die Antwort ist vielleicht, er ist es ständig umgangen, drumherum gegangen und manchmal vielleicht ein bisschen mehr in die eine Richtung, dann in das Problem rein, dann aber wieder raus und ist nie an einen wirklichen Punkt gekommen.
Sie zitieren auch aus einem Brief Ihres Vaters oder beziehungsweise eine Notiz, in der er sich an einen Traum erinnert, den er mal hatte, nämlich als Junge, davon erzählt er in diesem Text, nämlich, dass er Adolf Hitler bei einem Attentat das Leben rettet. Das war der Inhalt dieses Traums und Hitler ernennt ihn daraufhin zum Ehrenarier und dann heißt es Vorhang, Tusch und die Worte Happy End, aber die sind durchgestrichen, also Vorhang, Tusch, Happy End, durchgestrichen. Was lesen Sie aus diesem Traum?
Ja, es ist ein erschütterndes Zeugnis der Zerrissenheit, die er damals gespürt haben muss, die Tausende gespürt haben. Und das macht diese Verletzung sehr plastisch, glaube ich, oder sehr konkret.
Wir hatten es ja schon angedeutet, Ihr Vater war 17 Jahre alt, als er von der Gestapo verhaftet wurde und in das Lennerlager kam, einem Konzentrationslager in Niedersachsen. Dort sollten die Arbeitssklaven den Nazis eine Wunderwaffe gegen die Alliierten bauen. Mhm. Ihr Vater hat dieses Lager überlebt, er ist rausgekommen, Sie hatten es vorhin erzählt, Ihr Großvater war im KZ in Theresienstadt und das wurde am 8. Mai von der Roten Armee befreit. 79 Jahre ist das her. Ihr Vater oder auch Ihr Großvater, ich weiß nicht, wie weit Sie das mitbekommen haben, dieses Datum, 8. Mai, 9. Mai, wissen Sie, wie die auf diesen Tag geguckt haben?
von meinem Großvater weiß ich extrem wenig. Wirklich nur in ganz wenigen Briefen habe ich so Andeutungen über seinen Aufenthalt im Ghetto. Aber er bleibt da sehr bei, das meine ich nicht abwertend, bei allgemeinen Plätzen. Also er dringt da nicht vor zu seiner ganz eigenen subjektiven Erfahrung. Von meinem Vater kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass er den 8. Mai irgendwie auf eine besondere Weise begangen hat oder so. Aber allein das Datum des Kriegsendes, das war für ihn natürlich ein Tag der Befreiung. Ich weiß aber auch, dass er zum Beispiel so die These von einer Kollektivschuld, wer auch immer die jemals erhoben haben soll, dass er die abgelehnt hat. Dass er durchaus auch in der Lage war, sich in Deutsche einzufühlen, die eben überhaupt nicht auf der Opferseite standen, oder dass er sich das zumindest zur Aufgabe gemacht hat. Und dass er, auch wenn man diesen Gedanken, wie ich weiß, sehr kritisch betrachten kann, aber dass er dennoch den 8. Mai als Befreiung auch für die Deutschen betrachtet hat. Warum soll man das kritisch sehen? Naja, weil eben es nicht so war, dass die Nazis eine von außen kommende Naturgewalt oder Invasoren Invasion, waren, ja. Sondern ne, Hitler wurde gewählt und es standen sehr viele, erschreckend viele hinter dieser Ideologie bis zum bitteren Ende. Aber nichtsdestotrotz war es ihm wichtig, also diesen Tag positiv zu besetzen, vielleicht auch um an die Gegenwart anzuknüpfen, um herauszukehren, wie wichtig es ist, dass wir die Freiheiten, die wir heute haben, dass wir die nicht rumliegen lassen wie Ramsch, sondern dass wir etwas dafür tun und uns der Gefahr bewusst sind, dass das jederzeit auch wieder sich in eine andere Richtung entwickeln kann.
Ja, dieses Thema mit, dass es auch eine Befreiung war oder auch eben ja für die Deutschen, für Deutschland, das thematisiert ihr Vater auch mal später. Ja. Ihr Vater wurde später Journalist und ging dann in die Politik. Er trat der SPD bei und er wurde sogar Bundestagsabgeordneter unter Willy Brandt. Und sie schildern eine Szene in ihrem Buch, wo ihr Vater mit Politik, oder beziehungsweise ihr Vater erzählt es in einem Brief, den sie finden, wo er mit Kollegen aus der Politik zusammensaß, aus der CSU. Und dann das Gespräch, irgendwie auf einmal ging es dann um das Kriegsende in dem Gespräch, das die Männer geführt haben. Und diese beiden CSU-Politiker meinen, sie hätten sich ja gar nicht befreit gefühlt damals. Wären sie Juden gewesen, ja dann. Ja. Aber eben, da sie keine sind, hätten sie sich ja gar nicht befreit gefühlt. Ja. Also eigentlich lese ich daraus so ein bisschen so ein, ja, eigentlich so ein Trauer über die Niederlage.
Oder ja,
wie hat ihr Vater darauf reagiert?
Oder er hat ja darauf reagiert, dass er gesagt hat, sie sprechen immer nur von den Juden als Opfer des Nationalsozialismus. Also er sagt, dabei waren die ersten und die letzten Opfer Deutsche. Wie auch immer man das ausführen mag oder erläutern mag, es ist ja einfach ein Fakt, dass zum Beispiel das Euthanasieprogramm der Vernichtung der europäischen Juden vorausging, dass eben auch Kommunisten, Homosexuelle, einfach Andersdenkende verfolgt wurden. Und auch, dass am Ende des Krieges selbst Leute, die sich ergeben wollten, da haben ja auch noch in den letzten Tagen noch Hinrichtungen stattgefunden und so. Ich weiß nicht, ob er das meinte. Ich glaube, mein Vater dachte daran auch, dass eben diese Befreiung eine Befreiung der Deutschen von sich selbst war. Ne, der Deutschen, solche Verallgemeinerungen greifen immer zu kurz. Aber wenn man halt über die Geschichte einer Nation oder sowas spricht, kommt man da ja nicht drum rum. Und das Bewusstsein dafür, dass man hier von einem eigenen Fehler vielleicht erlöst worden ist, wobei Erlösung der falsche Begriff ist, weil das alles nicht rückgängig zu machen ist, aber oder das Maß an Dankbarkeit, mit dem man diesem Moment eigentlich sich nähern muss, indem man die Chance bekommt, es noch einmal anders zu machen, das hat, glaube ich, mein Vater diesen Menschen nicht bewusst machen können. Ja, aus deren Aussage, dass sie sich nicht befreit gefühlt haben, spricht ja eigentlich etwas sehr Ehrliches. Eben, dass sie sich eigentlich gewissermaßen auch damit identifiziert haben und das Gefühl der Niederlage irgendwie größer war. Und das ist, glaube ich, ein Affekt, den auch heute noch manche nicht so ganz von sich weisen können. Ich glaube, man kann den 8. Mai zumindest in Deutschland, also man kann ihn positiv besetzen oder ja, sollte ihn positiv besetzen. Man kann das tun, ohne dabei sich gleichzeitig einer Kollektivschuld irgendwie unterzuordnen oder sich zu so etwas zu bekennen. Das ist, glaube ich, etwas, was man vielleicht noch ein bisschen durchdringen muss, dass die Distanzierung davon eben nicht mit Scham einhergehen muss, sondern mit politischem Bewusstsein.
Wie erleben Sie oder wie blicken Sie auf den 8. Mai? Vor allem, jetzt ist heute auch noch Vatertag. Wie blicken Sie so auf diese Konstellation?
Ich finde das wichtig, jetzt auch wenn wir über den 8. Mai sprechen und die Bedeutung jetzt in Deutschland erstmal, muss ich zumindest am Rande auch erwähnen, dass zum Beispiel der 8. Mai in Algerien eine ganz andere Bedeutung hat. Dort hat sich ein Massaker ereignet, das eben die französischen Kolonialherrscher an Algeriern begangen haben, die vorher mit ihnen gegen die Nazis gekämpft haben und eigentlich auch den Sieg feiern wollten, den Sieg über den Faschismus und dabei aber auch ihre eigene Freiheit, die Freiheit Algeriens einfordern wollten. Und die Franzosen haben das brutal niedergeschlagen. Damit will ich sagen, auch dieses Datum markiert auch im politischen Sinne nicht ein Ende der Probleme, die mit solchen Ideologien, die letztendlich auf die Vernichtung der anderen hinauslaufen. Und ich sprach halt eben von der psychischen, individuellen Unmöglichkeit, damit zu einem Ende zu kommen. Und ich glaube, dass das auch politisch der Fall ist.
Wie blicken Sie dann darauf, wenn jetzt in diesem Jahr die Landtagswahlen bevorstehen und eine Partei Umfragen anführt, deren Vertreter eine erinnerungspolitische Wende um 180 Grad fordern, womit wir eben vom Antifaschismus eben nicht mehr im Antifaschismus wären, die so etwas sagen wie die Nazizeit war nur ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte, wenn solche Stimmen einfach ja den Diskurs auch prägen und mitbestimmen, solche Stimmen von rechts, in Thüringen gesichert rechtsextrem auch. Wie schauen Sie da auf diese Entwicklungen?
Mir macht es Angst. Mich macht es wütend. Etwas anderes in mir ist aber auch irgendwie nicht überrascht, weil es ja eben Kontinuitäten gibt. Also nach 45 hat ja nicht einfach irgendwie ganz Deutschland aufgehört, so zu denken. Das geht ja auch gar nicht. Und ich bin jetzt jemand, der vielleicht individuell noch nicht direkt betroffen ist von dieser Denke dieser Menschen. Aber das geht schneller, als man denkt. Und das kann ja auch einfach über die Art sein, wie man lebt, dass man zum Feind erklärt wird. Und ich verfolge das auf jeden Fall. Ich würde da schon von Angst sprechen. Und ich glaube, ein Fehler, den wir in der Auseinandersetzung mit der AfD machen, ist eben, wir diskutieren viel darüber, ob man die jetzt in Talkshows einlädt oder nicht. Okay, diese Diskussion kann ich schon nachvollziehen. Aber ich glaube, wir müssen viel genauer hinschauen. Und ich schließe mich da ein in diese Kritik, was diese Menschen denn nicht nur in den Talkshows äußern, sondern was sie auf ihren Parteitagen äußern, was steht in ihren Wahlprogrammen, was halten sie für Reden, wenn sie auf irgendwelchen lokalen Veranstaltungen sind. Und da muss man viel genauer hingucken, anstatt ihnen irgendeine glattpolierte Bühne zu bieten oder eben auch nicht zu bieten, sollte man, glaube ich, mehr dahin gucken, was sie wirklich so von sich geben. Und da bin ich wirklich, wenn ich da nur mal ein bisschen hinschaue, sehr erschrocken,
genau,
wie gewaltbejahend und wie hasserfüllt und wie eliminatorisch, chauvinistisch, völkisch diese Partei doch letztendlich ist.
Genau, aber es ist ja alles, also man kennt es ja, also es ist ja nicht so, dass es im Geheimen gesagt wird, diese Parteitage, dort ist Presse anwesend, im Lokal, was weiß ich, im Dorf, auf der Bühne, auf dem Platz und so weiter, am AfD-Stand, das hört man ja, das sieht man ja, das wird auch teilweise dokumentiert von Journalisten, JournalistInnen, das ist ja nicht so, dass es irgendwie überraschend wäre, auch das, was Korrektiv Anfang des Jahres rausgebracht hat, dieses Treffen in Brandenburg mit den Plänen, Menschen aus, ja, zu deportieren, aus Deutschland auszuweisen, die eben nicht dem Bild der AfD entsprechen. Da haben ja ganz viele Menschen, die eben davon betroffen wären, gesagt, das überrascht uns nicht. Das ist ja schon lange bekannt, diese rechte Ideologie. Und man spricht ja auch von dieser schweigenden Mehrheit, die dann auch erst nach dieser Korrektivrecherche angefangen hat, mal eben Stimme zu zeigen. Ja. Sie sind ja jemand, der sehr politisch gebildet ist, belesen ist. Das merkt man auch Ihrem Buch an. Sie haben da nicht nur die geschichtlichen Quellen, die Quellen Ihres Vaters, auch viel an Literatur, was Sie mit reinbringen, Texte von anderen Holocaust-überlebenden Schriftstellern, Schriftstellerinnen. Sie haben da ein sehr, sehr weites Bild, ist ja mein Eindruck. Wünschen Sie sich das auch mehr von Ihren Mitbürgern und Mitbürgerinnen? Haben Sie das Gefühl, wir sind da ein bisschen, also dass zu viele sozusagen politisch zu passiv sind oder nicht, dass irgendwie nicht so wirklich ihre Rolle als politischer Bürger nicht so sehr wahrnehmen?
Ich würde mich selbst als einen sehr reflektierenden Menschen bezeichnen, der aber auch mit den Ergebnissen dieser Reflexion nicht immer gleich politisch greifbar in die Welt hinausgehen kann. Dazu habe ich nicht so das Talent. Ich teile irgendwie diesen Ausspruch von Adorno, das Denken ist nicht wütend. Und die Dimension der Wut schon auch aus dem politischen Handeln vielleicht rauszunehmen, ist zumindest für mich eine normative Idee, der ich versuche zu folgen. Aber zum einen hoffe ich einfach, dass diese sogenannte schweigende Mehrheit zur Wahlurne geht und dort den Unterschied macht. So groß auch die Politikverdrossenheit teils berechtigterweise sein mag. Hier geht es wirklich um eine Kehrtwende. Sie sprachen die erinnerungspolitische Wende um 180 Grad an. Und ich glaube, wer an so etwas rütteln will, der will noch an ganz anderen Dingen rütteln.
Ja, das Zitat ist von Björn Höcke.
Und genau. Und andererseits denke ich, dass man jetzt diese Auseinandersetzung, die ich betreibe, die vielleicht auch von außen betrachtet recht obsessiv vielleicht schon fast scheint, so etwas kann man nicht verordnen. Selbst von Vertreterinnen von Gedenkstätten wird, glaube ich, auch schnell immer die Kritik laut, dass verpflichtende Besuche an solchen Orten eigentlich wenig bringen. Und ich beobachte das ja auch in dem Buch und auch immer noch, wenn ich heute, vor kurzem erst, habe ich die Gedenkstätte in Auschwitz-Birkenau besucht. Auch da habe ich wieder die Erfahrung gemacht. Es macht daraus jeder Mensch, was ihm beliebt. Man kann darüber in Empörung geraten, aber das ist unvermeidlich. Es kann im Gedenken keine Verpflichtung geben. Damit will ich nicht sagen, dass man das nicht kultivieren soll. Damit will ich auch nicht an einer öffentlichen Gedenkkultur irgendwie rütteln. Aber vielleicht muss man da die Erwartungen mehr an sich selbst stellen und mit einem guten Beispiel vorangehen.
Sie hören SWR Kulturgespräch und zu Gast ist Kurt Tallert. Kurt Tallert, wir haben jetzt viel über Ihre Familiengeschichte gesprochen und wir haben sehr viel zurückgeblickt, aber es gibt noch einen anderen sehr wichtigen Bereich in Ihrem Leben, nämlich die Musik, vor allen Dingen der Hip-Hop. Sie prägen seit 20 Jahren als Retro-Gott die deutschsprachige Hip-Hop-Szene und ich habe den Eindruck, bei Ihrer Musik, dieses Thema des Zurückschauens, des Samplens, wie es in der Musik heißt, das machen Sie auch in Ihrer Musik. Wie wichtig ist Ihnen da auch eben sozusagen nicht nur etwas selber etwas Neues zu kreieren, sondern auch mit dem, was schon da ist, darauf zurückzugreifen?
Ja, das ist im Grunde genommen mein Hauptgeschäft. Mein ästhetisches Programm besteht zu großen Teilen darin, gar nicht erst dieser Illusion zu verfallen, aus dem Nichts etwas Neues zu schöpfen und überhaupt etwas Neues zu schöpfen, sondern aus dem Bewusstsein immer auf etwas zurückgreifen zu müssen. Und ich lehne mich dabei halt an vor allem diese Sample-basierte Hip-Hop-Musik aus so eher den 90ern und 80ern des letzten Jahrhunderts an und greife damit halt ein ästhetisches Konzept auf. Es ist sozusagen doppelt Retro, weil auch damals schon, als Hip-Hop entstanden ist, Leute wie Grandmaster Flash, Kool Herc, haben schon damals Musik aufgelegt, die teilweise schon als outdated irgendwie galt oder nicht mehr so ganz hip. Und sie haben halt nicht auf das Neueste vom Neuesten zurückgegriffen, sondern etwas wieder hervorgeholt. Und rein musikalisch habe ich das einfach von Anfang an gefühlt, als ich das zum ersten Mal erlebt habe. Aber irgendwie finde ich das auch als Geste sehr schön oder als kulturelle Ausdrucksform. Und auch vielleicht als Kritik an so einem blinden Fortschrittsglauben, der sagt, nein, immer was Neues, immer, nein, ich guck mal, was hinter mir liegt. Das finde ich irgendwie, da drückt sich vielleicht auch so eine Bescheidenheit aus. Von anderer Warte kann man natürlich darin auch sowas wie Diebstahl oder Plagiat drin sehen. Aber ich glaube, mit diesen Dingen geschieht dann noch genug, um eine Schöpfungsdichte zu proklamieren.
Ja, Sie haben mal gesagt, Sie hätten die Gewohnheit, Ihre Umgebung als Überlagerung unterschiedlicher Zeiten zu betrachten. Und in Ihrer Musik wird es ja dann eigentlich hörbar, diese unterschiedlichen Zeiten.
Ja.
Man kann es dann wirklich nachhören. Sie rappen auf Deutsch. Also dieses Label Deutschrap, ist es dann etwas, was Ihnen zusagt?
Nein, überhaupt nicht. Ich mache aus meiner Sicht Hip-Hop in deutscher Sprache. Hip-Hop ist in den USA, in New York, vor allem in der afroamerikanischen Community entstanden. Aber da waren von Anfang an auch Latinos, weiße Leute aus allen kulturellen Backgrounds, die es gibt, eigentlich mit dabei. Aber gerade weil das so was Internationalistisches, Universelles ist, war es für mich immer befremdlich, diese Dimension der Nationalität da irgendwie groß hochzuhalten. Ich will das aber auch nicht nur schlecht reden, Aber vielleicht auch gerade hat es für mich im Deutschsprachigen eben so ein gewisses Geschmäckle aufgrund meiner Biografie. Ich weiß nicht, mit dem Begriff Deutschrap emanzipiert man sich irgendwie von etwas, von dem ich mich nicht emanzipieren will, weil es selbst schon so emanzipatorisch war. Dass es nicht darum geht, wo man herkommt, sondern wo man hingeht. Ich selber rede ja jetzt auch viel darüber, wo ich herkomme. Aber ich finde, man muss diese Dinge halt gleichzeitig denken. Und ja, auch aus dem Gedanken einer kulturellen Wertschätzung von dem, dessen ich mich da bediene, ich denke nicht in dieser Kategorie von kultureller Aneignung, muss aber auch dazu sagen, mir hat diesen Vorwurf auch nie jemand gemacht. Auch wenn ich weiß, mitteleuropäisch bin und so und streng genommen schwarze Musik mache. Aber ich finde schon, dass die Teilhabe an dieser Kultur einen irgendwie zu einer Wertschätzung, auch einem geschichtlichen Bewusstsein verpflichtet. Und dem versuche ich irgendwie nachzukommen. Und ich habe den Eindruck, dass Deutschrap dem irgendwie nicht gerecht wird. Aber wenn andere das wichtig finden, will ich ihnen das auch nicht wegnehmen.
Diese Wertschätzung, finde ich, die merkt man bei Ihnen auch auf der Sprachebene, weil Sie es auch lieben, mit der Sprache zu spielen. Sie haben auch immer ganz viele so Ebenen drin in Ihren Songs und Sie zitieren auch mal Lyrik, wie zum Beispiel Paul Celan. Das fand ich total schön, zwar in Ihrem Song Wieder das Vergessen, Wieder das Vergessen der Shoah, des Holocausts und Celan, einer der wichtigsten deutschsprachigen Dichter. Sie zitieren von ihm die Zeile Jenseits der Menschen. Was bedeutet die Ihnen? Warum gerade diese Zeile?
Er sagt ja in diesem Gedicht Fadensonnen, heißt es eben, es sind noch Lieder zu singen, jenseits der Menschen. Ich habe das sozusagen adaptiert, habe gesagt, nicht im Jenseits der Menschen, sondern jenseits der Menschen. Wichtig ist halt auch dieses, es sind noch Lieder zu singen. Und Paul Celans Lyrik, ihr wird so eine versöhnliche Funktion unterstellt, die da eigentlich überhaupt keine Rolle spielt, beziehungsweise keine Rolle spielen kann, glaube ich. Also auch, wenn man sich mit Celan beschäftigt, also seine Eltern sind der Shoah zum Opfer gefallen. Und es geht hier nicht um Versöhnung, wenn er sagt, dass noch Lieder zu singen sind, sozusagen trotz allem. Ich glaube eher, es ist fast schon ein kämpferisches Aufbegehren gegen all das Hässliche. Was aber nicht heißt, dass wir uns jetzt wieder eben der Naturlyrik zuwenden sollen und irgendwie über Vöglein, die singen, uns ergehen lassen sollen. Sondern das einfach für den Einzelnen kann das natürlich Trost bedeuten, dass auch die Schönheit irgendwie weiterhin besteht. Und das hat mich irgendwie sehr bewegt, sowas eben von Celan und nicht von irgendeinem Menschen aus der heutigen Zeit so als Wunschdenken zu hören oder als Lippenbekenntnis, sondern als jemand, der eben dem Abgrund sehr nah war. Aber also auch wenn man natürlich Autor und Werk vielleicht voneinander trennen soll, aber Paul Celan ist ja auch jemand, der sich diesem Abgrund dann letztlich doch nicht ganz entziehen konnte, auch wenn noch Lieder zu singen sind jenseits des Menschen, aber er hat das eben im Diesseits, diese vermeintliche Versöhnung, diesen Frieden nicht mehr gefunden. Und ich finde, auch das ist wichtig, wenn man ihn als Lyriker sieht, dass er eben dann doch auch Suizid begangen hat und eben nicht als Meilenstein der Aussöhnung herhalten kann. Und nichtsdestotrotz hat mich das sehr bewegt. Auch mein Vater war ein Mensch, der sehr, zumindest in der Außenwirkung oder in der Außendarstellung sehr bestrebt war, nicht zurückzuhassen, konstruktiv zu bleiben. Und diesen Versuch, selbst wenn er scheitert, da kann ich halt nur meinen Hut vorziehen.
Dieser Versuch, nicht zurückzuhassen, seit dem 7. Oktober, seit dem Massaker der Hamas 2023, da ist der Antisemitismus in Deutschland stark gestiegen. Also Übergriffe auf Jüdinnen und Juden, auch direkte Gewalt hat zugenommen. In der Zeit nach dem 7. Oktober bis Januar diesen Jahres gab es fast so viele antisemitisch motivierte Straftaten wie im gesamten letzten Jahr, laut dem Bundeskriminalamt. Also knapp 2300 waren das. Viele Jüdinnen und Juden haben aufgehört, sich im Alltag als Juden zu erkennen zu geben. Sie ändern zum Beispiel ihren Namen, wenn sie irgendwie bei einem Lieferdienst bestellen oder sich ein Taxi rufen. Hier in SWR Kulturgespräch hat Anna Statoselski auch darüber berichtet. Wie gehen Sie damit um? Wie verhalten Sie sich? Haben Sie irgendwie darüber nachgedacht, dass jetzt auch nach der Veröffentlichung Ihres Buches, wo vielleicht auch für viele Fans zum ersten Mal klar wurde, dass eben Ihr Vater, dass Sie da auch eine jüdische Familiengeschichte haben, haben Sie dann auch überlegt, was es jetzt für Sie bedeutet?
Ja, selbstverständlich. Also ich meine, der Entschluss zu dem Buch und sozusagen die Abgabe des Manuskripts war lange vor dem 7. Oktober. Auch damals habe ich mich natürlich schon irgendwie auch so etwas gefragt. Aber da war mir wichtiger, mich dazu sozusagen zu bekennen. Und seit dem 7. Oktober hat sich auch nichts an dem Entschluss geändert. Das ist, also sehe ich das nach wie vor richtig, die Geschichte meines Vaters zu thematisieren und auch dieses Teil meines Erbes, auch wenn es nicht das einzige natürlich ist, zu wertschätzen und mich damit ernsthaft auseinanderzusetzen. Und auch das Gefühl der Solidarität ist da natürlich nochmal auf eine ganz andere Weise virulent geworden. Und ich meine auch von der Ambivalenz, der mein Vater in seiner Jugend und Kindheit ausgesetzt war, dass ich davon, wenn auch nur einen ganz, ganz, ganz leichten Abglanz davon aber zu spüren bekomme, dass ich selber irgendwie mich frage, okay, wie verhalte ich mich jetzt? Also ich habe jetzt keine Anfeindungen bekommen, aber durchaus auch schon die Kritik, warum ich mich denn nicht zum Leid der Palästinenser äußere oder wenn ich mal leise um Empathie für die Opfer des 7. Oktobers mich ausgesprochen habe, dass ich dann direkt mit dem Schweigen über das andere Leid konfrontiert sah. Ich kann da jetzt gar keine zu klare Antwort drauf geben, aber möchte trotzdem sagen, dass das ganz eindeutig zu beantworten ist, ob es in irgendeiner Weise gerechtfertigt ist, dass Jüdinnen und Juden hier, also in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt, Australien, überall, in Russland, egal wo, mehr Anfeindungen erfahren haben seit dem 7. Oktober. Also da sprechen wir ja auch um die Momente unmittelbar nach dieser Katastrophe, als zum Beispiel auch die Diskussion um die Antwort des israelischen Militärs noch gar nicht so genau gehen konnte. Und da habe ich Erschreckendes wahrgenommen an Verständnis oder fast Euphorie über das, was da am 7. Oktober passiert ist. Das, ja, macht mir Angst und ja, das ist besorgniserregend. Aber ich möchte noch mal darauf hinweisen, es ist eigentlich falsch, jetzt dann in eine Diskussion über den Nahostkonflikt überzugehen, wenn es eigentlich darum geht, dass das Leben von Juden hier und jetzt, die nichts direkt damit zu tun haben, nicht mehr sicher ist und nichts zu tun haben. Das muss ich auch relativieren, weil ich halt schon der Meinung bin, dass man als Jude oder als Mensch, der in irgendeiner Weise Teilhabe an einer jüdischen Identität hat, auch ein Verhältnis zu Israel hat. Und natürlich kann das jeder Mensch für sich selbst entscheiden und das ist von ganz vielen Faktoren abhängig. Aber ich mit meiner Geschichte oder der Geschichte meiner Vorfahren, ich sehe schon immer auch Israel als einen Ort, der die Geschichte meines Vaters, meines Großvaters, meiner Urgroßmutter, Tanten, Cousinen hätte wenden können, wenn es ihn damals in der Form gegeben hätte. Und da komme ich nicht drum rum. Es tut mir leid, dass ich dann eben unbefriedigend bin für manche, weiß ich nicht, wie ich sie bezeichnen soll, oder für die politische Agenda mancher Leute.
Kurt Hallert, ich habe Ihnen zum Schluss unseres Gesprächs auch eine Zeile von Paul Zeller mitgebracht. Und zwar aus einem Gedicht, das hat leider keinen Titel, aber man findet es unter der ersten Zeile. Es heißt nämlich Lebt die Leben. Und die letzte Zeile oder der letzte Vers in diesem Gedicht, der lautet: Bin ein anderer, bin kein anderer. Wenn Sie das jetzt so, ich weiß nicht, vielleicht zum ersten Mal hören, ist es etwas, wo Sie sagen, ad hoc irgendwie fasst das so dieses Gefühl, über das wir jetzt auch viel gesprochen haben, vielleicht eine Mischung aus Zugehörigkeit, aber auch Fremdheit. Trifft das irgendwas?
Ja, ich kann damit sehr viel anfangen. Also Sie sprechen das ja an, diese Gleichzeitigkeit. Man spricht ja so schnell von Widersprüchlichkeit, aber es ist eben nicht so, dass Widersprüchlichkeit ein Ausschlusskriterium wäre für Realitäten. Also deshalb spreche ich lieber von Gleichzeitigkeiten. Dieses auszuschließende Dritte, das begegnet uns ständig. Und diese Erfahrung, irgendwie in gewisser Weise etwas zu sein oder etwas auf den Schultern zu tragen und irgendwie auch doch nicht, das kann ich aus meiner bescheidenen Perspektive, da kann ich sehr viel mit anfangen. Ich glaube, bei jemandem wie meinem Vater war es auch teilweise dieses Schuldgefühl, irgendwie das Leben eines anderen zu leben und sich zu fragen, habe ich das verdient? Und darüber auch zeitweise zu verzweifeln. Das ist ein sehr menschlicher Konflikt, ja.
Der Rapper, DJ und Autor Kurt Tallert, alias Retrogott, danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Am Mikrofon verabschiedet sich Christine Hartauer.